Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Kinder und ein Stiefelchen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir schreiben Nummer 156 und ich begrüße ganz herzlich meine beiden Mitstreiter hier am Mikrofon. André, The Brain Hecker.
Mal gucken, ob das halt The Brain ist, moin.
Und Tino, der Kinositz Hahn.
Hallo.
Ja, liebe Damen und Herren, wir wollen heute mal wieder ganz klassisch über drei Filme reden, beziehungsweise eigentlich eher nur so zweieinhalb. Denn der erste Film, über den haben wir schon mal gesprochen, aber den haben wir jetzt quasi nochmal mit ins Programm genommen, weil, ja, er hat nicht so wirklich viel Buzz entwickelt, oder? Kann man das so sagen?
Red Rooms?
Ja.
Och, ich finde schon, dass der recht, also natürlich ist Buzz da immer bei solchen Filmen immer relativ, aber ich finde schon, also Buzz ist ja immer so ein bisschen, wir gucken einfach mal, wie viele Leute, denen man auf Letterboxd folgt, den schon geguckt haben. Und 53. Und 50 wollen gucken. Das finde ich schon recht viel. Jetzt brauchen wir natürlich einen Vergleichswert. Gebt mir irgendwas anderes.
Nosferatu.
Ah, okay.
Obwohl, das ist Quatsch. Das ist unfair, weil wir bräuchten ja irgendwas, das vielleicht schon mal auf einem Festival gelaufen
ist. Na gut, ich habe jetzt auf Mad God geklickt, weil den jemand in meiner Timeline gerade geguckt hat. Den haben 65 geguckt und 52 wollen ihn sehen. Also das relativiert den Bass von Red Rooms dann vielleicht auch wieder ein bisschen, wenn Mad God, ja, aber auch schon länger erhältlich ist, aber doch der sperriger von beiden Filmen ist. Und Red Rooms ist auch schon recht sperrig, aber natürlich weit entfernt von so Mad-God-Sperrigkeit. Aber ich glaube schon, also jedenfalls wurde der häufiger erwähnt. Wir haben ihn ja schon häufiger erwähnt, weil er nämlich echt gut ist. Und er ein super Double-Feature eigentlich mit Anatomie eines Falls aufmachen könnte. Oder Triple-Feature mit Joker 2 noch. Und dann hat man nämlich alle Facetten von Gerichtssaalfilmen in gut und schlecht gesehen. Und ich muss sagen, also ich habe Bock, Red Rooms auch nochmal im Kino zu schauen, weil wir haben ihn ja, du hast ihn auch nur einmal gesehen, oder?
Ich habe ihn zweimal jetzt inzwischen
gesehen. Ja, okay. Ja, und ich glaube, die zweite Sichtung ist irgendwie nochmal geiler, weil man ja dann weiß, in welche Richtung sich das entwickelt und dann auf einzelne Nuancen achten kann. Weil beim ersten Mal ging es mir so, dass man so denkt, okay, das ist alles hier relativ klar und wird so klassisch aufbereitet. Und dann merkt man aber, nee, die Hauptfigur ist schon, ja, komplett unnahbar, moralisch verderbt. Man weiß nicht so genau, was ihre Agenda ist, was sie im Schilde führt. Führt sie überhaupt was im Schilde? Ist das nur so eine bizarre Faszination an dem Serienmörder? Denn jetzt kann Daniel mal die Handlung erzählen, denn es geht um einen Serienmörder.
Ja, es geht nicht vorrangig um den Serienmörder, sondern es geht vorrangig um die junge und auch sehr, ich sag mal, schon attraktive Dame Kelly Ann, die kampiert jede Nacht vor dem Gerichtsgebäude, um sich einen Platz bei dem Prozess gegen Ludovic Chevalier zu sichern, einem Serienmörder, von dem sie besessen ist. Im Laufe der Tage freundet sich die junge Frau mit einem anderen Groupie an, was sie für einen Moment aus ihrer Einsamkeit befreit. Doch je länger sich der Prozess hinzieht und je mehr sie im Gerichtssaal mit der Familie der Opfer verbringt, fällt es Kelly Ann zunehmend schwerer, ihr psychologisches Gleichgewicht zu halten und ihrer morbiden Fixierung auf den Mörder zu entkommen. Und ich glaube, den letzten Teil, den lasse ich jetzt hier weg, denn wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Ne?
Mhm.
Ja, also es kommt nur noch ein Satz, aber ich finde, der offenbart schon wieder ein bisschen zu viel und das finde ich ein bisschen schade, wenn man hier von einem Film spricht, der eigentlich relativ wenig offensiv zeigt, beziehungsweise der sehr viele Gedanken und sehr viele Bilder auch dem Zuschauer überlässt.
Hm.
So, ja. Und ich kann auch nur noch mal wiederholen, toller Film, aber halt auch ein problematischer, schwieriger, unangenehmer Film, wenn man sich das alles durch den Kopf gehen lässt. Und das, was Tino gesagt hat, dem würde ich mich da auch anschließen, weil diese Hauptfigur naja, alles andere als leicht zugänglich ist, würde ich mal sagen. Und dann halt auch, wenn man versucht, sich auf sie einzulassen, ja, sich vielleicht damit Gedanken beschäftigt, mit denen man sich eigentlich gar nicht selbst beschäftigen möchte.
Und das, ja.
Ja?
Also, ich finde, das macht der Film aber auf eine recht geile, subtile Art und Weise, weil man am Anfang natürlich erstmal von allen fasziniert und angeekelt zugleich ist, weil diese Faszination für Serienkiller, was ja auch so über diesen Boom von True Crime und so existiert, kann man schon irgendwie nachvollziehen. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, bei den wenigen der True Crime oder die True Crime Vorliebe so ausgeprägt, dass man wirklich in den Gerichtssaal gehen würde und sich jeden Morgen das angucken würde, diese eher länglichen, quälenden Detail, also notwendigerweise sehr detaillastigen Verhandlungen sich anschauen würde. Sie ist aber wirklich jeden Morgen da, ist von diesem Täter fasziniert, der halt auch so aussieht, wie man sich so einen Täter vorstellt. Also das ist auch faszinierend, wie sehr der Film dann immer wieder mit diesen Klischees spielt, weil es bleibt während des ganzen Films eigentlich kein Zweifel, dass er bestimmt der Täter ist, aber es wird auch immer unwichtiger, was eigentlich jetzt hier im Gerichtssaal passiert und immer wichtiger, was außerhalb des Gerichtssaals passiert.
Und aber da würde ich mal einen kurzen Einschub leisten.
Sehr gerne.
Denn wir haben ja hier jemanden, der sich, sag ich mal, lange Zeit oder beziehungsweise auch beruflich mit True Crime auseinandergesetzt hat. André, wie ist da deine, sag ich mal, wie sind da deine Erfahrungswerte? Sind das Leute auch, die in Gerichtssäle gehen oder ist das nur der Extremfall, wie halt auch hier in diesem Film, sag ich mal, anhand zumindest der jungen Dame, die Kelly Ann kennenlernt, geschildert wird?
Also ich setze mich nicht in Gerichtssäle und verfolge Serienkiller-Verhandlungen. Ja, also es gibt's auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja wirklich diese, also das ist natürlich vor allem in Amerika noch viel krasser als jetzt bei uns. Aber ich meine, die ganzen großen Serienkiller hatten ja alle wirklich Fans, ne? Mhm. Also, es gibt ja diese Serienkiller auch nochmal einfach. Also es gibt diese Obsession, die ja bis dahin geht, dass die irgendwelche Killer dann im Gefängnis ja irgendwie Liebesbriefe bekommen oder so, weil die irgendwie wie Fans.
Ja, oder Charles Manson hat im Knast geheiratet.
Ja, sowas, ne? Genau, dass die eine Faszination auf Menschen ausüben. Also das ist ja kein Geheimnis. Das gibt's auf jeden Fall, diese Obsession. Aber habe ich jetzt persönlich keine Berührungspunkte bisher mit gehabt, aber das ist jetzt nichts Neues. Nee, das gibt's auf jeden Fall zuhauf, dass diese Straftäter und Straftäterinnen irgendwie eine gewisse Faszination dann auf die Außenwelt ausüben für manche.
Ja, und das ist ja dieses Bonnie- und Clyde-Syndrom, aber ich glaube, das geht auch noch mal einen Schritt weiter. In Gerichtszeit gehen kann ich noch verstehen, dass man sich das auch irgendwie so framet, dass man, das ist ja ein Ereignis der Zeitgeschichte, ich muss daran teilnehmen, ich gucke ja auch irgendwie US-Wahlen oder so, dass man sich dann im Kopf das so hinframet, dass das ja unbedingt sein muss.
Und ich gucke ja auch Dune 2 im Kino.
Ja, genau, also das muss man, damit man auf dem Laufenden bleibt. Also ich glaube, Leute können sich das so ganz weird irgendwie hindrehen, dass das in ihren Köpfen Sinn ergibt, da hinzugehen. Und das finde ich auch noch legitim, aber dieses Fan-Sein ist halt so krass. Also das wird im Film ja auch ein-, zweimal dann so angesprochen. Und auch zwischen der Hauptfigur und dem anderen Groupie gibt's halt auch immer, gibt's so ein krasses Machtgefälle und auch so ein soziales Gefälle, weil man bei der Hauptfigur nicht denken würde, dass sie eine Person ist, die zum Fan von so jemanden wird. Also der Film spielt auch cool mit diesen Erwartungshaltungen, die man an so Leute hat, weil wenn ihr euch jetzt, also wenn ihr überhaupt noch nichts über den Film gehört habt und euch nur wisst, okay, die ist Fan von einem Typen, der Kinder vor der Kamera zu Tode foltert und diese Videos im Internet verkauft und euch dann vorstellt, wie so eine Person aussieht und dann die Hauptdarstellerin des Films dagegen heilt, wäre ja auch so denkt, oh, okay, hätte ich nicht gedacht.
Und das ist es halt, weil der Film konfrontiert dich dann halt immer wieder mit gewissen Gedanken, auch abseits, sage ich mal jetzt, des Innenlebens der Hauptfigur, wie man sich selbst quasi verhält, wie man selbst quasi zu gewissen Dingen steht, was man selbst irgendwie für, ja eben Bilder im Kopf hat, oder vorgefertigte Bilder im Kopf hat, wenn man, sag ich mal, sich mit gewissen Dingen beschäftigt oder wenn man halt solche Sachen irgendwie von oben betrachtet so. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, gerade auch im Gerichtssaal, weil klar, du sitzt dann da und bei mir nochmal spezieller wieder dann und hörst dir das alles an, was da geschildert wird und das auch teilweise in einem, und das fand ich das Coole, das war halt schon so gnadenlos trocken und kalt. Weißt du? Also es wurde nicht so, ich fand bei Anatomie eines Falls zum Beispiel, da wurde mir manches ein bisschen doch auch zu emotional präsentiert. So.
Mhm. Ja.
Klar, das sind alles Menschen und natürlich hoffentlich geht einem sowas nahe, was man da irgendwie sieht. So, ja? Wenn es einem nicht nahe gehen würde, dann würde ich mich auch wundern schon. Aber hier wurde das halt wirklich so richtig beamtennüchtern präsentiert, so.
Und, ja, und dieses Eröffnungsplädoyer, das ist ja auch so ein 7-minütiger One-Take, wo halt gar nichts spektakulär drin ist, wird halt einfach ganz nüchtern vorgetragen, was passiert, und die Kamera kreist so durch den Gerichtssaal, aber auch nicht, um so technische Brillanz zu zeigen oder so, sondern so wirklich nüchtern. Also der Film sieht gut aus, aber es ist kein gut aussehender Film. Also ja, das ist nichts, also da ist keine Szene drin, wo man denkt, oh, das sieht jetzt aber schön aus, sondern es hat alles so eine Tristesse, und ich finde, er zieht auch diese Spannung raus, weil die ganzen Personen, die so zu Serienkillern oder zu Gewalttätern hingezogen sind, kann man ja so in drei Gruppen unterteilen. Es gibt ja diese Leute, die retten können, weil sie denken, ach, es gibt ganz viele Gegenbeweise, aber in dem steckt wirklich ein edler Mensch drin. Und das ist so eher dieser Groupie, wo man so denkt, ja, aber sie haben doch Beweise, und er leugnet die Taten auch gar nicht. Wieso denkst du trotzdem, dass der gerettet werden kann, ausgerechnet von dir? Da ist ja auch so eine Hybris drin, also dass man wirklich denkt, man könnte einen Serienkiller retten. Dann halt die Seelen erforschen wollen, und die es halt einfach geil finden, weil es so archaisch ist. Gott, am eigenen langen Satz verschluckt. Weil es so archaisch ist, und weil es halt zu so einem Alpha Tier dazugehört oder so. Und das ist auch spannend, weil man bei ihr nicht so ganz weiß, passt sie in eine der drei Gruppen? Ist sie wirklich in einer dieser Gruppen? Und dann merkt man irgendwann, dass sie eher so einen Ekel gegen eine von diesen drei Gruppen empfindet, und diese ständigen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Machtdynamiken, die so außerhalb und innerhalb des Gerichtssaals stattfinden, weil man sieht auch immer wieder die Eltern, die das von der Opfer, die das alles so fassungslos über sich ergehen lassen müssen und auch so hilflos, und denen platzt natürlich auch irgendwann mal der Kragen, und es ist alles so, es ist richtig unangenehm anzugucken, aber auch sehr faszinierend, ohne dieser Gewaltfaszination zu erliegen, weil das finde ich ja gerade bei vielen aktuellen Serienkillerfilmen oder Serien, dass die so ein bisschen dieser Faszination der Gewalt erliegen. Hier ist aber eher so die Faszination im Mittelpunkt davon, und nicht, ob sie durch Gewalt ausgeht, sondern auch von den Menschen oder diese ganze Verhandlung und ja, und die daraus sich ergebenden Machtkonstellationen. Also da war ich wirklich beeindruckt, wie vielschichtig der Film dann gegen Ende dann noch wurde.
Und ich finde ihn trotzdem gut inszeniert, zumindest so die ganzen Szenen im Gerichtssaal, die fand ich immer wieder so von der Kadrierung oder welche Winkel sie eingenommen haben, was vorne im Vordergrund war, was im Hintergrund war, wie mit Schärfen gespielt worden ist, das fand ich schon auch immer ganz gut, ey. Also ja, also halten wir es fest, abermals von uns eine Empfehlung, eine dicke Empfehlung, aber halt mit dem vielleicht Zusatz, dass es schon ein schwieriges Thema ist, was hier verhandelt wird.
Ja, es ist so ein richtiger Feel-Bad-Film.
Ja, und Pascal Planté, so nenne ich ihn jetzt mal, glaube ich. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall ihn auf der Liste haben.
Ja. Aber ist er denn, also ich habe ihn ja offensichtlich nicht gesehen, leider, nicht geschafft vorher, ist er denn voyeuristisch oder lässt er das alles so?
Gar nicht. Ja, das komplette Gegenteil. Alles spielt im Kopf des Zuschauers, und das also klar, es gibt noch gewisse, ich sag jetzt mal, Hilfsmittel, damit der Kopf da auch in der Richtung angeregt wird, so. Aber nichts davon wird ausgeschlachtet oder wirklich lang oder explizit gezeigt oder sowas. Also gar nichts. Also das ist sehr, 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 sehr rudimentär, was da benutzt wird, um dem Zuschauer quasi ein Bild davon zu machen.
Ja, er ist schon fast so aufreizend unvoyeuristisch, also fast schon so, also klingt ein bisschen doof, aber fast schon so provozierend unvoyeuristisch, weil er ja auch im Kontext, also ich habe ihn in Sieges gesehen, auf dem Fantasy Filmfest lief er ja auch, und dann im Kontext von solchen Genre-Filmfestivals wirkt es fast schon so, als ob er sich bewusst entscheidet, hier so die Money-Shots vorzuenthalten für so ein Genre-Publikum. Also es war, bei Sieges fand ich, war ein bisschen Unmut teilweise zu spüren, dass der Film nicht das liefert, was das Publikum so ein bisschen erwartet, aber losgelöst aus diesem Festival-Kontext, das ist auch eine klare Stärke. Und im Festival-Kontext natürlich auch, aber es war schon so eine unterlaufende Erwartungshaltung an ein paar Stellen. Und was, glaube ich, auch wieder so ein Statement oder ein Plädoyer dafür ist, was man jetzt als Publikum erwartet, und dann zu hinterfragen, wieso hat man das denn jetzt erwartet? Also es ist ja immer diese Angstlust, die man hat, wo man sich immer hinterfragen muss, ey, wieso will ich das denn jetzt sehen, obwohl es mir nicht gut tun wird?
Gut, das ist halt die große Frage bei True Crime, oder?
Ja, ja.
Ja.
Ja, okay, das beantwortet meine Frage, ja. Nee, klingt sehr, sehr gut, werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Läuft ja jetzt ab dem 7. November dann offiziell im Kino bei uns.
Genau. Ich sag's jetzt einfach mal hier, am 7. November
läuft. Kommen wir zu einem anderen True Crime jetzt.
Nee, ich wollte nur kurz nochmal auf Monster on a Plane hinweisen, dass der auch am 7. November startet.
Ah ja, okay.
Ich glaube, der Titel sagt alles, was man von diesem Film erwarten sollte. In der Hauptrolle spielt Eva Habermann und er soll schon sehr trashig sein, was bei dem einen vielleicht für Brechreiz sorgt, aber bei dem anderen für den lustigsten Abend seit langem. Ich bin selbst gespannt, ich habe noch nicht gesehen, aber ich wollte nur mal noch kurz erwähnen, dass der auch am 7.11. im Kino startet.
Vom Regisseur von Skin Creepers, falls den wer gesehen hat.
Nee.
Ihn nicht.
Ich nicht.
Ja, also Chris hat den gesehen, Kollege Chris hat ihm einen Stern gegeben, also man weiß, glaube ich, die Qualität wird geil.
Ja, wir haben jetzt, ich glaube, zwei Eva Habermann-Filme schon hier gehabt, oder? Den Zyst, der ja gar nicht so schlimm war. Und was?
Und Sky Sharks.
Ah, Sky Sharks war sie auch drin, stimmt. Nee, hatten wir nicht noch über diesen Trollfilm geredet?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war so abseits.
Ich glaube, den haben wir übergangen.
Okay. Ja.
Aber wir können noch ein Feuereisen-Dosenbier-Special machen, wenn du möchtest.
Ja, du, why not, sage ich. Was hindert uns dran?
Oder das schicke ich auch gleich nochmal in die Gruppe. Aber es gibt ja, bei der Clown hat sie ja auch mitgespielt bei der Kinoverfilmung. Und da gibt es dieses absurde Film. Oder sucht einfach mal nach der Clown jetzt auf Letterboxd. Warum der Sven Martinek wie die Biene Maya dargestellt wird. Was ist das? Also warum hat er da so Antennen und Bienenflügel auf dem Cover durch Explosionen gemacht bekommen? Was ist das?
Das ist die Clownmaske mit der Rot, aber es sieht wirklich aus, als ob der so.
Ja, ich weiß, dass die Clownmaske, aber sieht halt aus wie die Biene Maya.
Das sieht sehr dumm aus, ja.
Da muss ich alle 9 Jahre drüber lachen, wenn ich Sven Martinek google oder in welchen Film hat Götz Otto mitgespielt oder was macht eigentlich Sebastian Fick?
Aber Götz Otto macht doch einiges noch oder macht doch immer wieder was.
Ja, ja.
Und Götz Otto hat ein paar gar nicht mal so verkehrte Filme.
Ja, Götz Otto ist unser bester Bond-Bösewicht aus Deutschland nach Gerd Fröbe.
Okay, open to discussion, würde ich sagen. Da waren ja noch ein paar andere Deutsche mit dabei.
Okay, ja, dann weiß ich die gerade nicht. Und zwar einfach nur sinnlos hingesetzt. Ich habe schon beim Reden gemerkt, dass ich mich in irgendeine Sackgasse jetzt reinmanövriere, aus der ich nicht mehr rauskomme. Aber apropos nicht mehr rauskommen.
Ja, reden wir.
Genau, ich gebe dir einfach irgendeinen Satz und du kannst dann anknüpfen. Kurz
nochmal Fun Fact übrigens. Ne? Ja? Sven Martinek hieß in der Clown übrigens Max Hacker. Nur das nochmal fürs Protokoll. Ne?
Oh.
Und war er ein Hacker?
Der mit E, Digga.
Ja, aber hätte ja sein können trotzdem, dass er, ich meine, in Venom heißt die eine, die vom Blitz getroffen wurde, ist Dr. Payne. Also ich meine, ne, solche Wortspielereien erlauben sich ja.
Aber so smart ist
Deutschland
nicht. Apropos
Wortspielereien, da möchte ich mal kurz einen Funfact droppen, den ich gestern zum ersten Mal gehört habe und der mir noch nie so aufgefallen ist. Kennt ihr den Film Tropic Thunder?
Ja, klar. Ja, also ja, ich dachte, das wäre schon irgendwie ein Wortwitz im Namen drin.
Nein. Und in Tropic Thunder spielt ja Tom Cruise diesen Filmproduzenten Les Grossman.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und ihr wisst, habt ihr ungefähr vor Augen, wie der aussieht?
Ja.
Mit der Halbglatze, ein bisschen dicker und so weiter?
Ja.
Und das ist mir halt schon immer mal aufgefallen, aber ich habe dem nicht so eine wirkliche Bedeutung beigemessen. Aber der hat ja auch ziemlich große Hände. Also sie haben ihm ja auch irgendwie Prosthetics auf die Hände gepackt so. Ja, das siehst du ja immer wieder, wenn er diesen Blackberry in der Hand hat und das sieht aus wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Star Trek Tracker oder sowas, ja, also so ein kleines Teil.
Mhm.
Le Gros Man heißt auf Französisch die großen Hände.
Oh.
Okay. Ah, okay.
Und ja, das finde ich halt ziemlich cool, ey. Also das finde ich halt wirklich ziemlich cool, weil das wohl alles auf dem Mist von Tom Cruise gewachsen ist. Der sich diese Figur echt in allen möglichen Facetten überlegt und ausgedacht hat.
Ja, okay, dann ist das wirklich ganz funny.
Ja.
Was ist denn aus dem Les Grossman-Film eigentlich? Da war er doch auch so besessen von, dass er den machen will.
Ich glaube, sowas hebt er sich wahrscheinlich für den Moment auf oder für die Zeit auf, in der er nicht mehr wirklich als Ethan Hunt durch die Gegend rennen kann.
Na hier, Esquire im August 22. Cruise and Producer Christopher McQuarrie are reportedly fixated on Les Grossman. Okay, vielleicht machen die ja was zusammen, nachdem dann Mission Impossible 8, 9, 10 mal so langsam den Bach runtergeht.
Ja gut, ich glaube, der nächste ist der letzte, ne?
Erstmal wahrscheinlich, ja.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann durch ist. Weil ich habe gelesen, was sie da an Budget reinballern wollen. Das ist ja
400 Millionen.
400 Millionen, ey. Also wofür? Ich meine, fliegen die jetzt wirklich ins All? So, 400 Millionen, jetzt mal, come on. Also ich meine, bei aller Liebe, für die ich für diese Filme habe, so oder ja, so sehr ich diese Filme genieße, aber das finde ich schon ein bisschen too much einfach.
Ja, dafür könnte man ja 1,4 Red One drehen.
Ja, ey, den sehe ich am Dienstag, da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich bin auch richtig gespannt, ey. So, aber
wir die Headlines zum neuen MI waren ja aber auch schon von wegen so, ne? Wird riesen großes Budget, kündigt irgendwie Verabschiedung von Tom Cruise aus dem Franchise an oder sowas. Also ja, das war ja schon in die richtige Richtung.
Er kann Richtung aber am Ende eigentlich noch nicht mal sterben, weil dann wäre es halt auch wie das James Bond Ende. Also irgendwie ist das ein bisschen kreative Sackgasse, weil alles, was sie machen wird, so, ja, so wie bei James Bond, ist er auch tot. Oder es kann immer noch eine Fortsetzung geben.
Gut, aber bei James Bond finde ich das nicht, weil ich weiß nicht, also es ist nur mein persönliches Empfinden, aber bei James Bond ist aber auch gleichzeitig angekündigt worden, dass er wieder zurückkommt. Weißt du? Also da steht ja fest im Raum, dass ein neuer Bond kommen wird. So oder so.
Ja, ja, aber als ob Mission Impossible nicht 2033 auch nochmal rebootet wird.
Nee, aber also genau, das halte ich auch für durchaus wahrscheinlich, dass dann nochmal ein neuer Typ quasi die Rolle übernimmt oder dass die Serie mit einem anderen Namen weitergeführt wird, so. Aber dann sehe ich da nicht so ein großes Problem drin, wenn jetzt Ethan Hunt sterben würde.
Nee, aber es wäre trotzdem, ja, also es ist immer so komisch, so Franchises enden lassen ist halt immer limitiert in dem, wie du es enden lassen willst.
Ja, ich bin gespannt, was Fast and Furious machen möchte.
Die machen immer weiter.
Ja. So, wir machen auch weiter.
So, kommen wir wieder zu einem Film, den wir gesehen haben.
Genau, und zwar der Seelenfänger von den beiden Regisseuren Alexandre Bustillo und Julien Maury.
Die ja, ihr oder auch genannt die beiden Regisseure, die einen guten Film gemacht haben, wo man deshalb trotzdem immer wieder denkt, sie knüpfen daran an.
Ja, aber ich sag mal so, es war nicht immer alles furchtbar, was sie gemacht haben.
Das stimmt.
Ja.
Kann auch schon mal so viel verraten. Also The Soul Eater ist der dritte Teil in ihrer Letterbox 2,8 Bewertungstrilogie.
Und das, ja.
Und das macht er schon zu einem der drei besten Filme, weil die anderen sind leider unter 2,8. Aber die letzten beiden, die sie gemacht haben, sind wirklich auch 2,8, genau wie der gerade.
Ja, also sie haben unter anderem Candisha gemacht, Leatherface, Livid und die meisten werden sie wahrscheinlich kennen aufgrund von Inside mit einer sehr, sehr berühmten Szene, die diesen Film quasi vor allem für Gorehounds und Grenzgänger interessant gemacht hat. Und die beiden haben jetzt einen Film gemacht, in dem geht es um folgende Geschichte. Hauptkommissarin Elisabeth Guardiano wird in das abgelegene Bergdorf Rocco Noir geschickt, um dort in einem grausamen Doppelmordfall zu ermitteln. Zeitgleich trifft auch Gendarmerie Hauptmann Franck de Rolland in der kleinen Gemeinde ein, um die Entführung mehrerer Kinder aus der Gegend aufzuklären. Nichts deutet auf einen Zusammenhang zwischen den Fällen hin. Doch dann stoßen Guardiano und de Rolland auf die uralte Legende des Seelenfängers.
Alles so bescheuert. Nichts deutet auf einen Zusammenhang hin, außer dass es halt in einem 100-Einwohner-Dorf beides passiert. Aber
ja, vor allem, weil halt schon direkt zu Beginn des Films ja auch klar gemacht wird, dass beide das gleiche Ziel haben, nämlich eben beide dieses Haus, in dem der Doppelmord stattgefunden
ja, ja,
hat. Also.
Aber ich finde, das umschreibt den Film auch ganz gut, weil das ist so ein Film, wo man am Anfang halt direkt erwarten würde, dass so ein Nietzsche-Zitat erstmal steht, um so den mit so einer bedeutungsschwangeren Atmosphäre aufzuladen. Dann gibt's so ganze Zeit so bedeutungsschwangeres Geraune aus dem Off zu düsteren Waldbildern. Und das Erste, was auch gesagt wird, wo wir einen Polizisten sehen, der halt joggt und dann irgendwie schreit, wo man schon sieht, ah, der wird wohl vor seinem Problem wegrennen. Hier ist irgendwie eine Metapher am Start. Ist da ein Auto neben ihm anhält und sagt, Frank, wir haben Neuigkeiten. Und dann halt diese Infos, wo man so denkt, okay, da ist schon in den ersten 5 Minuten eigentlich klar, was das für eine Art von Film wird. Und ich fand's gar nicht so schlecht.
Ich muss auch sagen, ich fand's gar nicht so schlecht. Ich fand's echt nicht so schlecht. Ich hatte kurzzeitig die Befürchtung, dass der Film eine andere Richtung einschlägt. Mhm. Aber er bleibt sich dann doch relativ treu als, ja, und das ist das, was ich halt nicht erwartet habe, als Thriller. Wir haben ja eigentlich echt einen Polizei- oder Cop-Thriller, in dem zwei Beamte versuchen zu ermitteln, wie halt die entführten Kinder und der Doppelmord miteinander zusammenhängen. Und dabei sogar, und das fand ich recht angenehm, recht schnell zueinander finden. Also es ist nicht dieses ewig lange Gekabbel zwischen da zwei irgendwie Profis, die halt nichts voneinander halten oder so, sondern es wird einmal am Anfang klipp und klar gesagt, er hat eigentlich gar keinen Bock und gar keine Zeit für diese, sag ich mal, Rivalität unter Kollegen. Und auch wenn sich die Hauptkommissarin so noch ein bisschen dagegen stemmt, ist sie dann aber auch doch recht schnell auf seiner Seite, beziehungsweise akzeptiert sie doch recht schnell, dass die beiden eigentlich nur vorwärts kommen, wenn sie zusammenarbeiten. Und dann arbeiten die eigentlich auch relativ gut zusammen. Also das hat mir ganz gut gefallen. Was ich dem Film, also was mir wirklich am allerstärksten aufgefallen ist, und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich habe den echt, ich habe den gut durchgucken können. Ich habe gedacht, oh, ich gucke den heute, also ich habe den gestern Nacht angefangen und dachte so, ja, das ist bestimmt jetzt so ein Film, bei dem ich dann auch echt problemlos einpenne. Aber ich bin dran geblieben und bin dann auch wirklich nur, habe den nur unterbrochen, weil ich halt gemerkt habe, schon echt spät und ich muss ins Bett. Der läuft gut durch, aber da waren immer wieder so Momente drin, da bin ich stutzig geworden. Da sieht man mal jemanden zum Beispiel, der fummelt mit dem Kreuz rum. Und die Kamera hält so vielleicht 2-3 Sekunden länger drauf. Dann ist da irgendwie, wird was in den Nachrichten mehrfach wiederholt. Dann, weiß ich nicht, taucht eine Person auf und ich denke mir so, die wirkt mir ein bisschen zu markant, um einfach nur eine Randfigur zu sein. Und hab schon dann wirklich immer so gewisse Schritte des Films vorausgeahnt, dass die halt dann doch bedeutender sind, als sie jetzt vielleicht am wirken sollen, so. Und tatsächlich hat sich fast alles, was mir so aufgefallen ist, wo ich so immer so einen kleinen Moment stutzig geworden bin, fast alles hat sich dann letztendlich im Film bewahrheitet, so, ja. Also es ist so dieses typische, es ist ein typisches Trope. Du kommst in eine Kleinstadt, so ein bisschen abgeschieden. Es geht ja auch ja um das Thema der Abgehängten, so, ne. Die Kleinstadt, die jetzt quasi nicht mehr besucht wird, weil die Autobahn alle Leute drumherum führt, so. Und da kommt jemand in so eine Kleinstadt und sieht irgendwas, ein Schild von irgendwie, keine Ahnung, einer Einrichtung, einem Ereignis, einem Fest oder sonst irgendwas. Und du weißt hundertprozentig, genau das wird später nochmal Thema werden.
Ja, ja, aber das macht der Film eigentlich auf so eine trottelige, treuherzige Art und Weise, finde ich. Also auch am Anfang dann, wo sie zum Tatort fahren und dieser eine Polizist sagt so, oh, hat Ihnen niemand Bescheid gesagt, wie schlimm das hier alles aussehen wird? Und dann sieht man die Polizistin, ja, nicht so ganz. Und dann wird erstmal so genüsslich über Leichen drüber gefahren. Also da ist schon irgendwie alles klar. Und dann wird ein Kind an den Leichen vorbeigeführt. Das Kind guckt sich auch nochmal die Leichen an. Dann macht die Polizistin so nach 5 Sekunden die Hand über seine Augen und sagt so, don't look. Wo ich mir so denke, ey, da ist schon alles klar, wie hier wieder mit solchen Tropes umgegangen wird. Das ist so die gute Art von Tropes, wo ich natürlich auch merke, ja, mehr als 3 Sterne wird hier nicht wahrscheinlich rausspringen, weil es ist halt einfach irgendwie so ein bisschen positiv trottelig inszeniert und auch so dick aufgetragen. Aber wie du schon gesagt hast, ich konnte es auch gut weggucken.
Vor allem weil, und das fand ich halt schön, der Film nimmt sich konsequent ernst. So, also da gibt's nichts wirklich Albernes, ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, wenn man sich so im Umfeld von, weiß ich nicht, der hat mich jetzt schon ein paar Filme erinnert hier, die Pupunflüsse. Kann man immer als Beispiel nehmen. Ich fand hier auch, den hatten wir, glaube ich, auch hier mal besprochen, der ist in der Nacht des 12. auch so ein französischer Thriller über so.
Hat mir, glaube ich, nur ganz kurz angerissen. Ja, der ist natürlich noch mal deutlich bodenständiger.
Ja, genau, der ist deutlich bodenständiger, aber das ist auch so ein Film. Ich würde auch tatsächlich The Five Devils irgendwie so ein bisschen mit da verorten, eben aufgrund eben, wo er
spielt.
Also
nicht weiter tief, sondern so von der Art und Weise.
Genau, genau. Und wir hatten ja auch diesen, was war das, diesen skandinavischen Film Die Behandlung?
Belgien war das, glaube ich.
Oder Belgien, genau, ja. Die The Treatment, genau.
Ja.
Das ist so die Speerspitze, sage ich mal, des Umfeldes oder so das der äußerste Rand, qualitativ auch gesehen. Aber das sind so, weiß ich nicht, das sind alles so Filme, die mir in den Sinn gekommen sind, in denen sich oder zwischen denen sich Seelenfänger ganz gut aufhält.
Ja, wenn vor dem Filmtitel Sebastian Fitzek Doppelpunkt stehen würde, würde man auch denken, ja, okay, klar. Also, ja, so ist das halt. Oder Hakan Nesser, irgendeiner von denen,
ja, die Nesbo, halt so. Joe Nesbo.
Ja, genau, die halt positiv formuliert halt immer, also immer abwechslungsreiche Standardkost abliefern, weil ich würde bei Soul Eater auch denken, irgendwie kommt mir alles vage bekannt vor, aber es ist trotzdem so sehr variiert, dass ich nicht denke, ah, ich habe das schon tausendmal gesehen, sondern ich habe tausendmal schon was gesehen, was mich daran erinnert. Also das ist ja nochmal so ein bisschen so ein Unterschied.
Und es baut auch ja diese, und es baut ja ein Szenario auf, wo man ja schon wissen will, was steckt dahinter. Das fand ich halt
genau.
Auch.
Ja, und deswegen finde ich halt auch gar nicht schlimm, dass da so viele Fährten gelegt werden. Also mir sind diese Sachen auch aufgefallen und ja, die platzieren dann teilweise Frames zu prägnant vielleicht, aber er ist ja trotzdem noch, sage ich mal in Anführungszeichen, twisty genug, damit du nicht alles peilst. So,
ja,
er
hat ja
noch ein, zwei Dinge im Ärmel, die er dann erst später ausschüttet, die dann erst das große Bild ja doch ergeben. Von daher, und das mag ich ja dann auch, weil ich bin ja echt Fan von so Investigativ-Thrillern. Mhm. Ich mag ja dieses so Hinweise finden, zusammensetzen, ja, wenn das gut gespielt ist. Und ich fand auch die, das Hauptdarsteller-Duo, die fand ich, haben gut zusammen funktioniert. Dieser Paul Ami, der ist so ein bisschen der französische Thomas Jane, habe ich irgendwie die ganze Zeit dran gedacht.
Ich muss
im Ami-Remake wird er von Thomas Jane gespielt.
Ja, und im deutschen Remake würde ich tatsächlich hier Mattes Landwehr besetzen.
Ja, also da hat das irgendwie so ein, da sitzt der so genauso drin in der Rolle und das war auch völlig okay. So beide so ein bisschen, also er so ein bisschen abgehalft hat sie, aber auch halt mit einem Trauma, was man dann später erfährt. So die beiden auch so natürlich so verlorenen Seelen, die hier versuchen irgendwie was aufzuklären, was sie persönlich auch beschäftigt. Das hat gut funktioniert und deswegen mag ich dann diese Hinweisstreuung und ich fand es halt jetzt nicht, es war halt nicht, also du konntest recht schnell überblicken, in welche Richtung es geht, aber du konntest die einzelnen Versatzstücke nicht so super hervorahnen. Also da waren noch ein, zwei Sachen dabei, die man jetzt, finde ich, nicht erraten konnte. Von daher, das hat für mich eigentlich ganz gut, ganz okay funktioniert. Und trotz allem hat er ja auch trotzdem, also er bleibt halt irgendwie ein Thriller und bin auch Fan davon, dass er irgendwie da so eine Schiene fährt. Und trotzdem hat er ja trotzdem auch ein paar Härten drin, wo du dann doch wieder auch Bustillo Mori natürlich erkennst. Also so ein paar Härten sind drin, aber eher nicht auf der Inside-Ebene, sondern es geht dann eher um irgendwie entstellte Leichen und sowas irgendwie. Aber ein bisschen Gewalt ist so auch drin, wo du ihre Handschrift rausliest. Aber ich fand auch, dass sie dann insgesamt für sie unerwartet bodenständig, also ne, in ihrem Rahmen, aber immer noch bodenständiger bleiben, als ich es dachte. Ich dachte auch irgendwie, da kommt noch irgendwie eine Basket-Note rein oder so.
Ja. Ja, es war halt echt, also ich finde im Vergleich zu Deep House, wo ich ja wirklich traurig bin, dass der so kacke war, weil diese
Idee, weil das Setup war mega.
Ja, so ein Spukhaus unter Wasser mit Tauchern und so. Also, das klang so vielversprechend wieder, aber das ist ja leider immer bei ihr.
Die Idee
Filmen,
war der Hammer, aber ja, der Film war echt auch wieder so unter Durchschnitt, ja.
Ja, und da dieses, weil ich gerade noch mal in den Trivias geguckt habe, also Deep House wird der Name der Hauptfigur 75 Mal gesagt. Und das ist halt auch so absurd, das ist mir beim Gucken schon aufgefallen, da so oft so Ben, Ben, Ben. Und aber ich dachte so, ja, okay, sie müssen sich ja irgendwie verständigen, bei Tauchern vielleicht noch mal ein größeres Ding, weil man ja immer wissen muss, wer angesprochen wird, weil du keinen Augenkontakt aufbauen kannst. Aber dafür finde ich Soul Eater schon wieder ein deutlicher Schritt nach vorne.
Ja.
Aber es ist halt schade. Also das macht mich immer so ratlos, wie Inside und Levit finde ich ja auch mega gut. Also wie die ersten beiden Filme und Levit finde ich ist ja auch von der ganzen Ästhetik her schon was Besonderes. Wie die ersten beiden Filme so gut sein können und dann kommt nur so ein Murk. Oder nicht mal Murks, das ist ja alles immer noch okay.
Ja, und ja,
gut wegguckbar. Also Among the Living fand ich es mit Abstand ihr schlechtester Film. Ja. Der hat mich
das richtig, war der mit dem Jahrmarkt, ne?
Ja, ja.
Ja, der war
auch eine gute Idee wieder, aber da kriegen sie diese beiden Jahrmarktteile, also sie kriegen gar nicht die beiden Sachen, die sie erzählen wollen, zusammen. Kandisha auch, gute Grundidee, Umsetzung eher, ja, auch nicht enttäuschend, aber halt so schleppend. Und ja, auch Soul Eater, das ist alles völlig okay und auch kompetent umgesetzt, aber so erkennbar kein Interesse dran, irgendeinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen oder irgendeinen Höhepunkt zu haben.
Oh, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, und ich hoffe, wir können gleich nochmal ein bisschen spoileriger sprechen, aber jetzt mal versucht, so spoilerfrei wie möglich zu reden.
Mhm.
Ich muss schon sagen, ich finde Ich war überrascht. Natürlich, man merkt anhand mancher Szenen, dass da schon Leute sind, die sich auch gerne mal irgendwie in Gewalt suhlen, so, ne? Also hier, ich sage jetzt hier mal hier gebrochenes Schienbein. So. Das war so ein erster Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wollen sie dann doch noch mal ein bisschen ihre alten Genre-Fans oder ihre alten Gore-Freunde, wollten sie noch mal irgendwie abholen oder zufriedenstellen. Und ich war auch überrascht, dass die beiden quasi bei einer anderen Szene auch nicht widerstehen konnten, sie dann noch auszuspielen. So, dass man halt noch mal als Zuschauer mitbekommt, was ist da passiert, um halt möglichst noch mal was Drastisches zu bringen. Aber also das fand ich dann schade, dass es wieder auch so etwas Erwartbares war. Aber ich muss sagen, der Hintergrund davon, der macht's für mich nochmal echt doppelt härter. Und dann war ich überrascht, dass sie, sag ich mal, im Finale dann doch eher eine Zurückhaltung zeigen, die ich nicht erwartet habe. Ja, sondern da habe ich gedacht, okay, jetzt wird's noch einmal richtig saftig. Und der Versuchung haben sie widerstanden. Und das, muss ich sagen, zollt mir dann doch wieder Respekt ab, so dass ich dem Film halt auch nicht mehr alle so viel vorwerfen kann oder halt eben am Ende dann doch ein bisschen beeindruckt bin, dass hier mal anders gedacht wurde als eben nur, ja, wir zeigen es euch nochmal richtig.
Ja, gehe ich auch mit, aber es ist halt, ja.
Also
es, ja,
ey, ich will nicht damit den Film, also der wird bei mir wahrscheinlich auch nicht mehr als 3 oder 3,5 kriegen, so. Ich will den damit auch wirklich nicht besser machen oder halt irgendwie die Vorhersehbarkeit des Films abstreiten, so. Aber das hat für mich schon so im Gesamtpaket, ja, das war immer, das hat sich immer wieder ganz gut ausgeglichen, so von den Bildern, der Stimmung her. Dann gab es zwischendurch mal auch mal so eine kleine Actionsequenz und so, die fand ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Also, und auch die Szene mit dem Motorradfahrer, so, wo ich gedacht habe, hui, okay, ja, fies. Ja, also da waren immer wieder echt auch für jedes Element, wo ich irgendwie, keine Ahnung, stutzig wurde, gab es immer wieder Elemente, die ich dann auch wirklich echt gut fand. Und wie gesagt, was da halt so im Hintergrund einmal nochmal geschildert wird, das finde ich schon hart. Das finde ich schon hart.
Ja, okay, ja, das stimmt schon. Ja, also wie gesagt, ich finde das auch, also das ist nichts, was ich empfehlen würde, wo ich aber nicht von abrate. Das ist halt wirklich so, und das klingt, also es ist ja auch ein vergiftetes Kompliment, aber dieses gut wegguckbar und wo man sich danach nicht ärgert, man kann noch ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist jetzt nichts, wo man dann so sagt, wow, den muss ich noch mal gucken oder wow, den muss ich unbedingt Leuten empfehlen, sondern es ist halt, er ist halt da, er ärgert nicht und unterhält.
Ja, aber wenn man mal so, weiß ich nicht, vielleicht mal, ne, man hat irgendwie schon eine Menge gesehen oder man hat schon irgendwie alles gesehen, was so an großen Tipps irgendwie empfohlen worden ist. Finde ich, so als Empfehlung aus der zweiten Reihe, kann man den Film mal mitgeben.
Ja. Ja, finde ich aber auch, absolut. Also ich muss auch sagen, ist seit vielen Filmen, der wieder mal, also ist der beste von ihnen. Also ich fand den Kandisha ja auch nicht so schlecht. Der hatte auch wieder seine Fehler dann irgendwann, den fand ich aber auch schon immer noch solide. Aber den jetzt hier, muss ich auch sagen, ist mal wieder so das Rundeste von ihnen irgendwo. Da haben sie es geschafft, wirklich einen Film zu machen, wo alle Akte irgendwie zusammenpassen, wo ich den Einstieg mag, wo ich auch das Ende irgendwie mag, der mich nirgendwo komplett verliert. Zwischendrin hat er auch seine kleinen Hänger irgendwo, wo er teilweise auch dann wirkt wie so ein TV-Film so ein bisschen irgendwo zwischendurch. Will ich gar nicht sagen, ne? Ist auch alles andere als perfekt natürlich. Und so an sich die Geschichte hat man auch schon ähnlich eben gesehen, natürlich. Es reißt jetzt auch keine Bäume aus. Aber es passt alles irgendwie zusammen und man, ich bin da zufrieden rausgegangen irgendwo, wenn man das so sagen kann bei so einem Thema. Aber gleichzeitig, ja, er haut natürlich trotzdem auch bei dem Thema jetzt nirgendwo richtig in eine Magengrube rein. Ne? So ist es halt auch nicht. Also er ist fast zu leicht schaubar für so eine Art Thema.
Ja, stimmt. Da gebe ich euch auch recht. Also gebe ich auch recht.
Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich habe dann, weil ich schon gemerkt habe, welches Thema das hinausläuft, dachte ich schon, das wird noch ein bisschen düsterer und derber. Dafür ist es fast zu einfach. Aber insgesamt von der Qualität und so, halt vom Schauwert muss ich auch sagen, ey, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist einer ihrer besseren endlich mal wieder.
Ja. Und damit würde ich mal kurz in den Spoiler-Part jetzt hier gehen wollen. Denn, also, ab hier, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja,
guckt in die Shownotes, ich markiere die Spoiler, dann könnt ihr überspringen.
Genau. Ich muss sagen, wie quasi das Finale mit der Ärztin zustande kommt, das fand ich arg konstruiert. dass da die Kommissarin, sag ich mal, die lässt es ja schon fast alles geschehen so, ne? Also das fand ich irgendwie ein bisschen kacke. Und ich muss auch sagen, was heißt kacke, aber das fand ich jetzt leider nicht so gut gelöst. Und auch, dass die Ärztin halt ihnen dann noch die Videos hinzeigt und nochmal wiederholt und nochmal hier sagt,
ach so,
und
so,
er hat nicht mal eine Woche durchgehalten und so weiter. Das fand ich leider ein bisschen zu, ich will nicht sagen billig, aber es war halt zu sehr on the nose, es war zu offensiv, um halt eine Art 7-Szenario nochmal rauf zu beschwören.
Genau, es sollte ihn halt immer triggern, ja, damit du die Situation dann in diesem Ofenraum hast, wo er sie dann kurz vorm Erschießen ist und sie dann noch so, nein, nein, tu's nicht.
Und jetzt mal eine Frage,
Freunde. Das heißt, sie musste ihn noch mal wütend machen quasi.
Ja, und jetzt mal eine Frage, Freunde. Jetzt mal ehrlich, ohne uns. Ihr steht da, ihr kriegt die Frau mit, die noch wirklich böser als böse ist, so, die zeigt euch sogar noch die Sachen und was weiß ich. Und ihr habt eine Waffe in der Hand. Ich wüsste nicht, ob ich die Kontenance hätte. So. Also es tut mir leid, ey. Also,
ja, aber du bist ja Polizist.
Nee, er ist ja kein Polizist.
Ach stimmt, er ist ja keiner, ja. Ja.
Er ist ja einfach nur der, also ich sag mal so, er sagt ja selbst am Ende, das fand ich eigentlich ganz cool, er ist ein Phantom. Und das fand ich nochmal einen schönen, ja, so einen kleinen Faustschlag noch mitgegeben, so, weil das ist ja das Thema. Also beziehungsweise, das ist ja die Sache. Der wird davon sich nicht mehr erholen. Er hat jetzt zwar quasi die Leute zur Strecke gebracht, so, aber sein Leben ist vorbei. So, ja, gerade mit dem Wissen, was er jetzt hat. So, deswegen, das fand ich halt schon, das fand ich nochmal echt einen guten Spruch irgendwie, oder beziehungsweise einen guten Moment, wenn er da halt einfach weggeht und dann in der Dunkelheit verschwindet, so, weil, ja, was bleibt ihm jetzt halt? Nichts mehr, ja.
Ja.
Und das fand ich so gesehen tatsächlich, das hat mich wieder so ein bisschen versöhnt, damit, dass sie halt dieses offensichtliche 7-Szenario irgendwie aufziehen. Und ich habe mir gedacht, ah, das ist, ich meine, klar, jetzt wie 7 ist zu machen, ist natürlich dann auch, wird ja auch zigfach wahrscheinlich dann vorgeworfen oder lässt die Leute dann auch irgendwie meckern so. Und so haben sie so eine Art halben Kompromiss geschaffen, aber mit dem bin ich nicht so ganz glücklich, dass die Kinder dann von hinten ankommen und der ihr das da in den Mund stopfen, so, das ist schon, ne, also da braucht man schon Wohlwollen, um das zu akzeptieren.
Ja, voll, das fand ich halt auch, weil, also, ne, woher wussten die Kinder jetzt eigentlich genau, dass das der Auslöser war, ne, also, dass die mit diesen Drogen, das war ja eh so.
Ja, also, das fand ich ja tatsächlich diese Szene, die mir halt dann doch wirklich das zugezogen hat, wenn die Eltern von Ivan quasi sich da gegenseitig zerfleischen.
Ja.
Und er das halt sieht. Und er halt zuguckt, so. Das fand ich eine Szene, die hat sich mir durch Mark und Bein gezogen.
Ja, absolut. Also das auf jeden Fall, die war auch super wirksam. Aber ich fand nicht, dass genauso beim Film rauskam, dass sie diese Connection haben durch diese Drogen, durch dieses Zeug halt, was sie ja Teardrops, ne, Salty Tears irgendwie für sie ist das ja, diese Legende ist ja alles immer in Metapher gesprochen, dass sie genau diesen Übersprungsverstand gehabt haben, diese Droge, was immer sie da die Eltern da nehmen, das führt dazu, dass zu diesem Ausbruch dieser Rage irgendwie, dass sie das drin haben und das ihr in den Mund stecken dann, das hatte ich, dass sie so das, ne, zusammenknüpfen konnten, die Kinder, das habe ich nicht gesehen irgendwie.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Aber jetzt nochmal so gefragt, es ist immer schwierig, ne? Also, aber natürlich stelle ich mir halt auf jeden Fall die Frage, drücke ich ab oder drücke ich nicht ab? So. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich viel zu feige dafür, aber vielleicht bin ich dann auch wirklich in dem Moment wirklich viel zu wütend und viel zu unbedacht so. Und das wäre niemals so passiert. Aber das ist halt so, fand ich ein bisschen schade. Da haben sie leider den Moment nicht so richtig ausgekostet, wie sie es hätten kosten können, glaube ich. Ja, also, und das ist, da verstehe ich euch auch, das hinterlässt dann nicht so den allerbittersten, ja, Beigeschmack. Aber ey, dass die Psychiaterin irgendwas mit der Sache zu tun hat, das muss ich halt leider sagen. Das fand ich leider, ich sehe sie und ich musste echt tatsächlich hier an hier, wie heißt die, Susi aus Suspiria.
Weißt du? Okay.
Ja, an sie musste ich denken, weil die hat mich so an sie erinnert, beziehungsweise ich hatte im ersten Moment gedacht, Moment, ist sie das? Weil die hatte ich auch letztens, die war auch letztens in Nightbitch schon dabei und da auch nicht ganz umsonst. Und dementsprechend, ja, das war halt auch so ein bisschen für mich sehr offensichtlich, dass die Frau mit drin hängt in der ganzen Geschichte.
Ja.
Aber gut, trotzdem, wie gesagt, Spoiler-Ende.
Ja.
Bleibe ich dabei. kann man mal empfehlen, wenn man Leute vor sich hat, die schon echt einiges in dem Bereich gesehen haben.
Mhm. Ja. Wie gesagt, ich finde auch, das ist einer ihrer besseren nach langer Zeit mal wieder. Und wer Lust hat auf so einen Investigativthriller eben mit ein paar Härten drin und ja, schon düsteren, tristen, melancholischen Atmosphäre, der aber eben jetzt kein super Magenschläger ist, der, mit dem man jetzt nur schlechte Laune hat danach den ganzen Tag, dann kann man den auf jeden Fall mal gucken.
Mhm. Jo.
Ja.
So, und jetzt kommt etwas, das konnte man bislang nicht so gut gucken. Nicht unbedingt, weil es geschmacklich auch eine sehr fragwürdige Angelegenheit ist, sondern weil es halt vor allem in Deutschland sehr lange indiziert war. Die Rede ist von Caligula. Ich glaube, war der nicht sogar beschlagnahmt? Oder verwechsel ich das mit?
Nur induziert.
Nur indiziert.
Induziert.
Ja. Caligula von, nun ja. Das ist halt, und hier fängt schon an, von sowohl Tinto Brass als auch dem Produzenten des Films, wie heißt der? Guccione?
Guccione, ich würde sagen, ja, Guccione würde ich sagen, Bob Guccione.
Bob Guccione. Bob Guccione war der Herausgeber des Penthouse Magazin und der hat zusammen, ja, mit noch einem anderen Mann, eben diesen Film produziert, Caligula, über einen römischen Cäsaren, dessen Aufstieg und dessen, ja, Niedergang in den Wahnsinn, beziehungsweise dessen Unzufriedenheit eben mit dieser Imperatorposition und diesem vorbestimmten Schicksal. Und ja, das Ganze ist nicht so geworden, wie es hätte sein sollen, denn Tinto Brass hat zwar einen Film angefertigt, aber der wurde halt von dem Produzenten nachträglich sowohl um Hardcore-Pornoszenen bereichert, als auch viele satirische Aussagen erleichtert. Denn der hat halt auch eine Menge Szenen wieder entfernen lassen, die, naja, deutlich überspitzter und deutlich satirischer waren oder deutlicher satirischer gedacht waren von Tinto Brass.
Mhm.
Aber eben dann nicht mehr so vorhanden waren. Und es gab jetzt über den Laufe der Jahre gab es jetzt halt mehrere Versionen. Und jetzt endlich kommt eine, ja, ultimative Fassung ins Kino von 178 Minuten Länge. Bislang war der Film 156 Minuten lang, wenn er dann so erlaubt war. Und in der Fassung wurde er schon ziemlich abgestraft. Wie wurde er unter anderem genannt? A Moral Holocaust, glaube ich, steht am Anfang des Films. Ja. Und das Ganze ist entstanden unter Leitung eines Mannes namens Thomas Negovan oder Negovan. Ich weiß leider nicht genau, welcher Nationalität er angehört. Aber der hat sich jetzt halt, keine Ahnung, wie viele Filmrollen, die sie jetzt noch gefunden haben, im Laufe der Jahre hat er sich jetzt halt angenommen und hat daraus versucht, eine Fassung zu schneiden, die ja der Version von Tinto Brass hoffentlich am nächsten kommt.
Ja, und diese ganzen Unterlagen bzw. Materialien hat wiederum ein Filmemacher und Historiker Alexander Tuschinski gefunden, der an der Stuttgarter Hochschule für Medien eine Bachelorarbeit machen wollte über Caligula, hat dann diese Rohfassung entdeckt, hat dann irgendwie Vorschläge für die Rekonstruktion im Sinne von Tinto Brass entwickelt. Dann war auch irgendwie das Penthouse, also wo Bob Guccione ja der Besitzer früher war, die waren auch damit cool. Und die Inhaberin hat 2018 gesagt, hey, geil, können wir machen. Ja, und dann hat Penthouse den Besitzer mal wieder gewechselt. Und dann kam das ins Laufen oder ins Torkeln oder wie auch immer man das bezeichnen mag, was wir jetzt vorliegen haben.
Ja.
denn es gibt halt insgesamt 42 Cuts von ja, Caligula.
Ja, und das Schlimme ist, dass damals, und jetzt muss ich wieder vom Krieg erzählen, aber damals, als ich so erstmals Zugang zu den Videotheken hatte und so weiter, gab es dann noch irgendwann einen zweiten Film, eine inoffizielle Fortsetzung von Joe D'Amato. Und diese beiden Filme standen halt mit identischem Cover in der Videothek. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da bin ich in die Videothek gegangen und dann standen da zwei weiße Hüllen mit dieser Münze, auf dessen sein Gesicht abgebildet ist drauf. und aus beiden tropfte aus dem Auge von ihm Blut. Und dann stand da halt Caligula 1 und Caligula 2. Also war das für mich klar, das gehört irgendwie zusammen. Es ist aber nie halt wirklich eine offizielle Fortführung oder Fortsetzung gewesen. Caligula, The Untold Story ist ein deutlich schlimmerer Film. Aber für mich war der Film oder war das halt bislang immer eins. Ja, also so habe ich das kennengelernt damals. Ich habe die beide irgendwann mal gesehen, weil ich immer gesehen hatte, okay, es gibt zwei Teile, also will ich auch beide sehen. Und deswegen war ich auch überrascht jetzt, als ich mir den Ultimate Cut angeguckt habe, dass ich doch Szenen quasi vom zweiten im ersten verortet habe.
Und ja, das Ding ist ja auch, dass wir keine dieser Szenen im Ultimate Cut überhaupt jemals gesehen haben. Das ist ja so ein Ding, weil Brass immer mehrere Kameras hat laufen lassen und es wirkt so in diesem Ultimate Cut schon fast trotzig, dass dann einfach alternative Kamerawinkel bei einzelnen Szenen genutzt wurden. Also wir haben viele schon mal gesehen, aber halt nicht so. Und das ist so ein ganz merkwürdiges Déjà-vu-Erlebnis.
Ja.
Also das ist echt strange zu gucken gewesen, weil bei dir ist ja wahrscheinlich auch her, also da sind noch mal 10 Jahre Gedächtnisverlust dazwischen.
Auf jeden mindestens. Fall mehr, ja.
Und diese, dass die Szenen halt nicht genau dem entsprechen, was man damals gesehen hat. Also ich fand das auch, ich habe den Sitchus im Kino gesehen und fand das auch, also beeindruckendes Erlebnis, weil ich finde, der Ultimate Cut ist ein richtig guter Film geworden, aber auch zeitweise so, ja, strange, weil man halt noch diese, man kann es ja auch nicht original nennen, die früheren Versionen in Erinnerung hat, wo die Musik ja auch viel mehr den Film in so eine Richtung von Satire gedrängt hat. Davon ist ja jetzt auch nichts mehr übrig. Also alles, was hier satirisch wirkt, ist halt sehr bitter oder so. Aber es ist nicht mehr so heiter und beschwingt. Also es ist auch von der Tonalität ein anderer Film geworden.
Ja, es ist deutlich operettenhafter, finde ich. Was auch dann, und man muss sich mal vorstellen, was hier eigentlich für ein Aufwand betrieben worden ist. Ja, also der Drehbuchautor, ja, war Gore Vidal. Der hat unter anderem das Drehbuch zu Ben Hur geschrieben. So, ja, der hatte schon Probleme damit, in Einklang zu kriegen, was Tinto Brass haben wollte. Ja, und dann hast du dann aber auch so Leute wie Danilo Donati dabei. Das ist der Set-Designer und das finde ich, muss ich jetzt sagen, bei dem Ultimate Cut ist mir das jetzt mal nochmal in da kommt es meiner Ansicht nach deutlich mehr zur Geltung, was da für krasse, riesengroße Sets permanent aufgebaut worden sind und in Szene gesetzt werden. Das spielt ja fast immer alles nur in einem riesen Set, in dem sie mit der Kamera umherwandern, beziehungsweise in dem irgendwie die Kamera mal näher dran ist oder mal weiter weg ist, so, ja. Aber das ist halt schon echt großartig. Und für diejenigen, die den nicht kennen, der hat unter anderem die Sets gebaut von Flash Gordon. Und was halt auch so während der Produktion zu ein paar Problemen geführt hat, weil der Regisseur halt nur Englisch gesprochen hat und er halt kein Englisch konnte. Und die so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Ja, aber du hast halt wirklich hier schon eine Menge Qualität mit noch einem Malcolm McDowell in der Hauptrolle, mit einem Peter O'Toole als Tiberius in einer ganz, ganz furchtbaren Maske. Ey, und dann, das musste ich jetzt beim Ultimate Cut auch nochmal, also das war mit meine größte Verblüffung und ich habe es erst nicht gerafft. Ich habe es erst wirklich gerafft, als sie mit so einem ja Fake-Baby-Bauch vor ihm rumtanzt, dass das Helen Mirren ist, mit der er vorher noch einen Dreier hat mit seiner Schwester.
Ja.
Eieieiei. Ja. Also wirklich ein wilder Film, André.
Ja,
du hast jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen, oder?
Ich kannte den ja überhaupt nicht.
Okay, ich glaube, das ist vorteilhaft, würde ich sagen.
Ich hatte Caligula immer ausgelassen. Ich kannte natürlich die ganzen Geschichten und die Hintergrundinformationen und alles. Aber war immer nie in der Stimmung, den mal reinzuwerfen irgendwie, dass mir das mal anzugucken, das Ding. Und von daher kann ich jetzt nur über den Ultimate Cut sprechen. Weiß halt nicht, wie wüst die Ursprungsversion war.
Wüste.
Ja, wüst und auch so richtig.
Klingt so.
Ja, so richtig ziellos. Also war immer so, die jeweilige Szene für sich hat Sinn ergeben, aber ob der Sinn sich aus der vorherigen Szene ergeben hat oder ob sie einfach nur so eine Aneinanderreihung war, das ist schwierig zu definieren.
Ja, okay. Nee, von daher fand ich jetzt auch, also insgesamt, also es ist halt wirklich, jetzt 3 Stunden ist schon auch ein Brocken, ne, von Film. Aber ich muss auch sagen, also ich bin wirklich fasziniert von dem Ding. Also der ist, also auf der einen Seite genau, das ganze Set-Design alles, also der Aufwand, den sieht man halt in jedem Bild. Und das sieht ja, weil du gerade operettenhaft sagst, das sieht ja eh alles aus wie so ein riesen Theaterstück.
Ja, genau.
Das sieht aus, als sitzt du quasi vor so einer mehr etagigen Theaterbühne, wo sie halt einfach immer nur hin und her laufen, so quasi. Aber halt alles, weil, wie du sagst halt, du hast halt teilweise dann so krasse Close-Ups irgendwie und dann zoomt die Kamera raus und du siehst halt so, keine Linie auf dem Bett. Und dann hast du irgendwie ein Close-Up vom Bett, dann geht die Kamera ein bisschen zurück und siehst, okay, das ist ein großer Raum. Und dann geht's nochmal raus und der Raum ist dann umgeben von einem riesen Haus mit Säulen, draußen stehen 80 Wachen und also so der Aufwand, der das Set daher gibt, der ist halt schon Wahnsinn.
Und ich glaube, das kommt auch gar nicht so zum Tragen, wenn über den Ultimate Cut gesprochen wird, weil sie damit auch, also es wird wenig überhaupt mit dem, was sie gemacht haben, so hausieren gegangen, weil es wurde ja auch ganz viel von nicht fertiggestellten Set-Designs auch noch nachträglich in der Postproduktion hinzugefügt. Also da ist ja viel, was gar nicht wirklich vorhanden ist, was aber auch gar nicht so erwähnt wird, finde ich, also so in dieser Werbung für den Ultimate Cut. Man hört jetzt auch zum ersten Mal überhaupt Malcolm McDowell und Helen Mirren sprechen. Vorher waren das ja Nachvertonungen. Also man hört zum ersten Mal jetzt ihre Stimmen überhaupt in irgendeinem Caligula-Cut, wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie jetzt die digital aufbereiteten Tonaufnahmen vom Dreh benutzt haben. In den 70ern wurde ja oft so Sachen nachvertont.
Ja.
Nachgedacht, ja.
Das ist halt irgendwie krass, weil das ist mir im Kino nicht aufgefallen, weil ich auch nicht drauf geachtet habe, dass im Hintergrund irgendwas halt noch digital ergänzt wurde.
Ey, muss ich jetzt auch sagen, das ist mir nicht aufgefallen. Das sah
alles. Ich weiß halt auch nicht, in welchem Umfang oder so, also ob sie vielleicht nur so 2-3 Kleinigkeiten gemacht haben, ob sie ganze Sets quasi so halb digital nachgebaut haben, das weiß ich leider nicht. Aber jedenfalls wurde da in einem tieferen Interview bei dieser Negovan, der ist schon sehr auskunftsfreudig und er findet sich, glaube ich, auch ganz schön geil, was er sich auch irgendwie verdient hat, weil es ja eine ganz schöne Arbeit war, aber das Tinto Brass jetzt unter der Dreharbeit von genannt wird, nicht mehr als Regisseur und Negovan dann auf einmal so, als ob er wirklich der Regisseur vom Film wäre und nicht jemand, der vorhandenes Material zusammen kuratiert hat, also eher so eine Mischung aus dramaturgischer Cutter oder so ist, das finde ich alles so ein bisschen strange. Also da weiß man nicht, was hinter den Kulissen ablief,
aber das... Naja, aber jetzt muss man halt natürlich sagen, ne, Tinto Brass, also es sind ja nach der Erstveröffentlichung des Films, ne, der noch mit den pornografischen Inhalten versehen war,
ja,
haben sich ja alle von dem Film distanziert. Und das jetzt
alle,
da wird's.
Alle haben sich distanziert, ja, damals.
Davon, da wird's, ja, da wird's jetzt nämlich auch für mich ein bisschen merkwürdig, weil.
Ja, wir sind gerade, also ich merke gerade, ich bin André reingekrätscht, weil ich eigentlich nur das kurz mit dieser Postproduktion, weil ich dachte, es passt da ganz gut, ehe wir das unter, okay, Tisch fallen. Da war ja noch dabei, seinen Eindruck zu schildern.
Ja, alles gut. Kann ja gleich nochmal weitermachen.
Ja.
Erzähl euch erstmal.
Okay, sorry.
Ich meine, Tinto Brass hat sich distanziert und hat halt, wollte halt da raus. Gore Vidal hat sich da rausgeklagt. So, als
die wollten ja alles ihre Namen nicht gelistet,
genau,
werden,
die wollten
Credits und alles halt, ja, ja.
Und Tinto Brass.
Ja, gut, nachdem sie die Schwänze und so gesehen haben.
Genau, weil ja keiner, weil die nicht wussten, ja, ja, dass die Hardcore-Szenen da reingeschnitten werden.
Ja, und Tinto Brass hat ja dann zumindest nur erwirken können, dass er halt hier Principal Photography bei. So, ja. Dass das zumindest nur so genannt wird. Und Tinto Brass hat jetzt wohl aber auch gegen den Ultimate Cut Klage eingereicht. Also der
dann muss er ja. Also bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Wenn du bei irgendeinem Projekt wieder nicht beteiligt wirst, weder in künstlerischer Form noch finanzieller Form, musst du ja natürlich klagen. Also das ist, glaube ich, kein Qualitätsstatement. Sondern nee, einfach, ja, ihr Arschlöcher, ihr macht schon wieder Kohle mit meinem Zeug. Und ich stehe wieder wie der Idiot da, der einfach nur irgendwie Schwänze reingemacht hat, obwohl nicht mal das ich war.
Ja. Und eine Schwänze, also Schwänze gibt's trotzdem noch eine Menge zu sehen. Und das ist ja aber jetzt trotzdem meine, also, und da werde ich halt so ein bisschen stutzig, denn wir sehen ja jetzt zum Beispiel, ja, okay, es gibt nicht mehr die Szene, in der Caligula irgendwie dieses Mädchen im Wald vergewaltigt, glaube ich, war das, oder ja doch, so eine Jungfrau im Wald vergewaltigt, die ist raus. Aber dafür ist jetzt die Szene drin, in der er ein junges Ehepaar, das gerade frisch verheiratet worden ist, jeweils vergewaltigt. So, und ich meine, Malcolm McDowell fettet sich die Hand ein, um sie halt quasi dem jungen Mann wirklich in den Hintern zu schieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat die, also, und ist bei dieser Szene ja dabei. Also es ist ja wirklich ein Take, in dem man sieht, wie er quasi hinter dem Mann steht oder ja doch, wie halt simuliert wird, dass er halt diesem Typ die Faust hinten rein.
Ja, aber auch da wieder aus verschiedenen Kamerawinkeln gefilmt. Vielleicht wurde ihm gesagt, es wird ein Kamerawinkel genommen, der das mehr andeutet.
Ja, aber und er hat die Szene doch trotzdem gedreht. Und sowohl Peter O'Toole, der da in diesem Becken die ganze Zeit rumeiert und was weiß ich, und wirklich
mit 30 nackten Leuten kuschelt,
als auch er haben doch wirklich gewusst, was sie da schon gedreht haben.
Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob das, also ich finde diese diese Handeinfett-Szene ist dramaturgisch relevant, weil sie da halt nochmal zeigt, dass Stiefelchen irgendwie jetzt einen neuen Level von Wahnsinn und Machtmissbrauch erreicht hat. Aber diese im Original 5 Minuten Blowjob zeigen, wo ist das dramaturgisch relevant?
Ja, gut.
Also ich glaube, sie waren sich schon bewusst, dass sie da was Hartes machen und auch was moralisch Verderbtes, aber alle Szenen, die jetzt in dem Ultimate Cut drin sind, kann ich aus einer dramaturgischen Sicht oder dass der Exzess irgendwie verbildlicht wird. Aber es ist nicht, dass ich 5-mal irgendwie eine Blowjob-Szene wiederholt oder man so denkt, jetzt haben sie mal wieder Sex. Wann wird hier
irgendwas narrativ vorangetrieben? Das fand ich halt auch und das wusste ich halt nicht. Ich dachte, in dem Ultimate Cut ist quasi ein bisschen wie so der Dawn of the Dead Ultimate Cut. Ich dachte, da wäre halt quasi alles drin. Ich dachte, da ist quasi jetzt alles so, drin. Alle Handlungen, alle Hardcore-Szenen, alles. Aber das ist ja gar nicht. Das ist ja auch alles rausgenommen. Also du hast ja dann eher so, da weißt du auch, wo 300 das her hat. So ein bisschen diese Abstrusität der Lust so, ne? Wenn sie dadurch seinen am Anfang noch, als der Vater noch lebt, als sie da durch sein Puppenhaus laufen und da irgendwie mit 2 Köpfen zusammengewachsen und alles haben irgendwie Sex und das ist ja auch so Xerxes 300 tempelmäßig, da merkt man schon, wo die ihre Anleihen her hatten. Das ist alles total cool und das ist auch explizit, aber es ist genau das. Es ist jetzt nicht so, dass da 5 Minuten einfach auf den Schwanz gefilmt wird, sondern das ist einfach ja im Environment drin, während sie halt Dialoge führen. So. Das ist ja einfach Set.
Und die Szenen gehen natürlich auch lang, aber es geht ja alles in dem Film lang.
Ja, ja, genau, alles geht halt lang. Ne?
Kein Bruch damit.
Das dehnt sich halt aus, aber sonst gebe ich dir halt Tino recht.
Was genau dehnt sich aus?
Ja, erstmal der Anus bei dem Typ, aber ich meinte auch die Szenen halt insgesamt. Ansonsten gebe ich dir aber recht, alles, was irgendwie hart ist.
Alle Müllen dehnt sich auch aus.
Ob es jetzt sexuelle Gewalt ist oder andere sexuelle Handlungen, die fügen sich zumindest dann ein. Also es geht entweder darum, um zu zeigen, wie durchtrieben, wie perfide und wie mad er langsam wird und das alles halt komplett ausnutzt. Also ich fand ja auch einfach nur die ganze Aufbau, wo er da das frisch verheiratete Pärchen da missbraucht, einfach nur todesunangenehm. Die ist halt richtig widerlich, die Szene. Genau, und das hat ja, also es ist ja auch nicht so, dass die jetzt im Detail dann eben auch da irgendwie hardcore-mäßig ausgestattet wird, sondern die zieht sich einfach nur dadurch, dass sie unangenehm ist.
Ja, und sie ist halt unangenehm, während halt in dem vorherigen Cut schon irgendwie so eine erotische Stimmung.
Ja, also das dachte ich mir halt. Ist halt Brass auch immer noch, ne? Ja.
Ja, genau, also diese Szene mit dem Ehepaar ist halt nichts, wo Penthouse sagt, hier, guck mal, geil. Also das geht nicht.
Aber auch halten wir auch fest, Brass, spätestens nach diesem Film, hatte dann schon immer wieder Lust, quasi auch, sag ich mal, Softsex von mir aus in Szene zu setzen. Ja,
Lust oder keine andere Wahl, weil er damit dann assoziiert war und nichts mehr anderes machen konnte. Also seine Karriere war ja am Arsch, quasi.
Ja, gut, die war
danach, am Arsch. Weil sich niemand für interessiert hat, wie jetzt das genauso in den Details hinter den Kulissen ablief. Und dieses, was ich halt auch faszinierend finde, also sind ja oft diese, also dadurch, dass so viele Kameras am Set waren, sind jetzt viele Szenen, die im Original als Nahaufnahme zu sehen sind, jetzt auf einmal aus größerer Entfernung zu sehen. Aber es fehlen auch Szenen, wo ich so denke, die waren eigentlich schon richtig gut und relevant. Also die Szene, wo Caligula in dieser goldenen Schatzkammer rumeiert, die fehlt halt jetzt. Und die fand ich für die Charakterisierung schon echt relevant. Also es wirkt teilweise so, weil natürlich sind genug andere charakterisierende Szenen drin, aber es wirkt so, als ob ja so ikonische Szenen rausgenommen wurden, einfach nur, damit man noch mehr sagen kann, ja, wir haben hier einen Ultimate Cut gemacht. Also ich wüsste nicht, wo sowas jemals schon mal vorgekommen ist, dass ein Cut von irgendeinem bedeutenden oder einem Film, der viel Aufmerksamkeit hatte oder so, wo gute Szenen rausgenommen werden, wenn der Cut sowieso schon 20 Minuten länger geht. Das finde ich irgendwie strange. Das ist, als ob man versucht hätte, Brass so weit wie möglich rauszunehmen, indem halt wirklich keine einzige Szene, die Brass für die Kinofassung verwendet hat, ist im Film enthalten. Keine einzige. Und vielleicht hatten sie von dieser, das ist jetzt nur Spekulation, aber von dieser Schatzkammer-Szene keine 3 Kameras, weil es ist ja eine Kammer gewesen. Und dass deshalb die Szene genauso gewesen wäre wie in der Kinofassung, dann hat man sich gedacht, ja, das müssen wir einfach weg.
Aber findest du das, also bist du dir sicher, dass keine einzige Szene von dem, was
Brass. Also hat er mehrmals in Interviews gesagt.
Ja, gut, aber
Es sind immer andere Kameraperspektiven. Also natürlich sind die Szenen noch da, aber die Kameraeinstellung, also die Perspektive ist eine andere.
Aber vielleicht spricht da auch ein bisschen Wut mit, so. Also von wem? Ja, von Brass.
Ja, von dir.
Brass hat keine Interviews zu dem Film gegeben.
Ja, aber wer, von wem hast du denn jetzt geredet? Wer hat?
Ja, diese Nebogan und halt Leute, die, also es gibt ja dieses Caligula.org. Da habe ich ja auch diese Sache, dass 42 Fassungen existieren. Der hat natürlich alles schon so analysiert, sagt auch, ja, es gibt hier keinerlei Dings. Und ich meine, der ganze Soundtrack wurde auch ausgetauscht. Also wie sehr kann man noch eine Person oder eine Originalvision irgendwie wegtilgen? Und das Original hat ja viel so Orchester- und Hafenklänge, was man jetzt so erwarten würde. Und das Remake hat jetzt schon fast so Drone-Sound oder so. Also jedenfalls ein Soundtrack, der auch ungewöhnlich ist, wo man jetzt nicht denkt, der kann doch damals nicht da gewesen sein. Aber je länger man drüber nachdenkt, denkt man so, der Soundtrack wirkt schon irgendwie sehr visionär.
Das dachte ich mir aber auch, der klang sehr modern, alt. Also dachte ich mir auch schon, dass der nicht original ist.
Ja, und im Original wird mit dem Soundtrack ja teilweise Szenen dann auch so satirisch untermalt oder so, oder auch so dieser Irrsinn gezeigt. Aber jetzt ist ja nichts mehr, wenn der Stiefelchen-Tanz oder so aufgeführt wird, das hat ja nichts mehr Satirisches oder so, das ist ja wirklich bedrückend und beunruhigend und beklemmend.
Ja. Ich finde ich finde es trotzdem manchmal schon ein bisschen dann auch merkwürdig montiert oder beziehungsweise ist der Film dann auch für mich dann schon komisch erzählt. Weil die Szene mit dem Ehepaar, die kommt halt schon relativ früh, sage ich mal, nach Ergreifen seiner Macht oder nach dem Besteigen des Throns oder nach Ernennung zum Cäsaren. Und dann erleben wir noch eine Menge anderer Dinge und irgendwann liegt er dann neben Helen Mirren. Und vor ihnen hier hat der gesamte Senat da irgendwie so ein Bankett, wo er sie dann alle noch irgendwie auf und abhüpfen lässt und so weiter. Und er sagt halt die ganze Zeit so, ja, ich kann machen, was ich will, die sprechen mir nur hinterher, die folgen mir halt wie die Lämmer und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie ich sie noch irgendwie dazu kriegen soll, ja, mich zu hassen oder sonst irgendwas. Also das fand ich ein bisschen komisch. Also ja, der wird wahrscheinlich auch schon ein verdorbener Charakter, ich meine, er wird schon als relativ verdorbener Charakter eingeführt, so, oder korrupierter Charakter von mir aus zu diesem Zeitpunkt noch. Aber, also, dass da eine Tendenz da ist, ins Dunkle abzudriften, die sehe ich da schon. Aber ich fand diese gerade Hochzeitsszene steht für mich ein bisschen zu sehr im Kontrast zu dem, was er halt dann später sagt, weil er halt dann permanent irgendwie mit seinem Schicksal hadert oder halt die Rolle des Imperators halt so verachtet und so weiter. Das fand ich irgendwie, das beißt sich ein bisschen von der Erzählung.
Aber ich finde halt, die Szene ist vor allem ja, also ist klar, es ist auch Machtausübung, also Machtmissbrauch von ihm, aber vor allem ist es ja in dem Moment halt einfach Hass und Eifersucht, weil er sie halt wollte. Ja. Also er findet es halt scheiße, dass sie mit dem anderen Typ da am Start ist und deswegen tut er ihnen das anders. Das ist ja rein persönlicher Hass, dann umgesetzt durch seine Macht, die er hat, weil niemand was gegen ihn sagen kann. Also der Antrieb in der Szene ist ja, dass er einfach sauer ist, dass sie einen anderen Typ geheiratet hat. Ja, der will einfach zeigen, so, wenn ich das hier will, dann nehme ich mir das einfach immer noch.
Ja, das, also wie gesagt, die Motivation, den Antrieb finde ich auch verständlich in dem Moment. Ich finde es halt, wie gesagt, für mich ist es ein bisschen zu krass zu seiner, wie soll man sagen, nüchternen Art, das später zu betrachten. Ja, also wenn du den Job so sehr hast, so, warum müssen andere Menschen dafür leiden?
Naja, weil ja, aber da versuchst weiß, du ja damit umgeht die ganze Zeit. Also er schwankt ja die ganze Zeit zwischen komplette Hochs und dann richtige Lows. Ne? Also
versuchst du ja einen komplett irrational und erratisch handelnden Charakter mit einer Logik erklären zu wollen.
Ja. Also mir geht es da eigentlich eher um den Zeitpunkt dieser Einsicht, weißt du? Ich konnte nicht ganz
angehalten, deinen eigenen Cut anzufertigen. Nun bleiben die Schröckert-Cuts.
Ja, weiß ich nicht.
Auch von anderen Filmen.
Schröckert.
Mal gucken.
Ja, guck mal, es bietet sich an.
Also ich hätte zum Beispiel, und das ist schon wirklich, es ist halt auch wirklich sehr lange her, dass ich diese beiden Filme gesehen habe. Ich meine, ich war ja auch wirklich, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommt das mit dem Pferd? So.
Ja, ja.
Um dann festzustellen, ach fuck, das war in dem anderen Film so. Scheiß Hirn. Aber trotzdem hat mir da echt, ich meine, der eine Soldat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne, dem sie da so mit Wein abfüllen,
ja,
der wird ja jetzt quasi nur abgestochen. Und wenn ich das noch richtig...
Na, der wird schon auch kastriert. Nee, er kriegt einen Bauch aufgeschnitten. Im Original wird er, glaube ich, kastriert.
Genau, noch. Im Original wird er kastriert. Und das ist so eine Szene, die hat...
Das dachte ich mir nämlich. Und dann enttäuscht das ja so an, aber wird ja nicht gemacht dann.
Nee, das war schon vorher. Der Stich, den er ihm halt in die Seite setzt, das ist so das Finale. Aber der wird halt vorher schon kastriert. Und er hat ja quasi schon den ganzen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Wams, diesen Lederrock, der ist ja schon voller Blut besudelt. Und hier wird so ein bisschen
aus... Ja, man denkt aber, es ist Wein.
Genau, hier wird es ein bisschen so aus... also hier soll es ein bisschen so aussehen, oder hier sieht es ein bisschen so aus, als wäre das der Wein. Aber, und das ist so eine Sache, das wird halt schon... Also das war halt so eine Szene, die sich mir halt wirklich komplett ins Gedächtnis gebrannt hat, wie sie ihm den Sack abbinden, weil das macht der Typ ja auch, dieser Marco oder wie er heißt, macht das ja vorher noch. Und ich dachte so, hä, wo ist das?
Ja, vielleicht haben sie da keinen erzählerischen Mehrwert drin gesehen, weil wirklich... explizite Gewalttaten sind ja deutlich weniger auch vorhanden.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem, also der Effekt ist ja derselbe, nur die Intensität der Tat ist nicht so krass.
Ja, aber ne, ich fand das schon damals, das hat schon so ein Ausrufezeichen gesetzt, wie irre das alles ist.
Ja, das war schon, gerade weil es auch relativ früh passiert.
Genau, weil es halt so früh passiert, so. Da hätte ich halt schon gedacht, dass die das noch drin lassen. Ich meine, man sieht ja auch, wie Köpfe auch abgesäbelt werden und so weiter, ne? Also, und man lässt auch drin, was mit, also man lässt auch die Szene gegen Ende mit der Tochter drin.
Aber auch da meine Mutmaßung wieder von dieser Sackabbinde-Szene, gab es keine verschiedenen Kameraeinstellungen, also einfach weg.
Ja, vielleicht.
Das wird ja so aber die Zeit zeigen, weil ob der Ultimate Cut wirklich der Ultimate Cut ist, das besprechen wir im Vorgeschehen Folge 693.
Ich könnte mir auch vorstellen.
Ultimate Cut, Gold Cut.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt jemand hingeht und quasi noch die Szenen des verruchten Cuts quasi
wieder reinhaut.
So
dauert der Film 4 Stunden.
Seid mal leise. Hört ihr die Fußtapser von Oliver Krekel? Schon auf dem Weg ins Archiv.
Ja, aber ey, am Ende, ne, wenn man den Kopf abgesäbelt, am Ende diese Szene mit dieser randfahrenden Wand, mit diesem Rasenmäher da am Boden, das ist ja auch so absurd einfach. Das war ja wie so Takeshis Castle oder hier.
Ja, und wie teuer und was für ein unnötiger Aufwand. Also da bin ich immer sehr beeindruckt.
Oder ich musste so an Squid Game denken oder so.
Ja, aber ohne diese Szene würde doch keiner denken, das war mir jetzt vom Aufwand her hier doch ein bisschen zu wenig, es fehlt noch so eine Maschine.
Die näher, also so richtig, die näher kommt, auf der Leute richtig, mitfahren.
Richtig und, absurd.
Wirklich komplett aber durch, ja.
Ich glaube, es kommt gut durch, also im Kino sollte man sich das auf jeden Fall angucken, gerade weil mir wird es außer Troja kein Film einfallen, der nochmal nachbearbeitet wurde und dann nochmal ins Kino kam, der auf so einem ähnlich epischen Level ist. Also es gibt sowas wie, dass ein 4K-Remaster von irgendeinem Film kommt, aber dass ein quasi erweiterter und umgeschnittener Film in 4K nochmal ins Kino kommt, der relativ alt ist, wüsste ich nicht, wann das die letzten 10 Jahre oder so passiert ist in dem Ausmaß.
Rocky 4.
Ja gut, okay. Das ist ein gutes Schlusswort. Wie immer. Sobald Rocky 4 fällt, weiß man, man muss abmoderieren.
Hey, es war immer der Kampf des Jahrhunderts.
Ja, immerhin. Ja,
Caligula ist auch der Kampf des Jahrhunderts. Muss aber natürlich auch sagen, man braucht Sitzfleisch, ne? Also 3 Stunden, das Ding ist schon, es ist schon echt wirklich lang, aber ich muss auch sagen, ich bin fasziniert. Das muss man mal gesehen haben. Und ich bin jetzt auf jeden Fall trotzdem auch jetzt bin ich noch interessierter im Original eigentlich, um das mal zu vergleichen. Weil ich jetzt eigentlich noch mal sehen will, wie das vorher ausgesehen hat.
Ja, es wird kein besserer Film, ne? Also das,
das erwarte ich ja auch nicht. Aber dann glaube ich, dann kann man auch natürlich noch mal besser sagen, ist das jetzt stringenter? In welche Richtung haben sie da gedacht, um das neu zusammenzuschneiden? Aber das Ding hier, also ja, ich fand ihn auch wirklich beeindruckend. Ich fand ihn gut. Er ist halt total wild und abgedreht und wirklich einfach wahnsinnig irgendwo. Aber rein von den Bildern, rein die Szenenbilder, die Set-Designs, alles. Auch Michael McDowell, wie der spielt, ey, auch absoluter, schon krass irgendwie, wie der da durchdreht.
Ey, vor allem, jetzt mal ehrlich, ne, Malcolm McDowell, der hat in diesen jungen Jahren, ne, Clockwork Orange, den ja Tinto Brass übrigens auch drehen sollte, was halt nicht geklappt hat aus Terminschwierigkeiten, gedreht und dann halt noch Caligula so, ne, also das ist schon ein ordentliches Pensum für so einen jungen Schauspieler, glaube ich.
Deswegen all das, um das alles mal zu sehen, Graf der Leinwand dann bestimmt auch noch krasser. Würde ich auch empfehlen. Also das sollte man sich echt mal, das muss man echt mal gesehen haben. Das ist auf jeden Fall, das ist ein Fakt, ja.
Ja, aber ich muss halt sagen, ne, also es wird vieles nochmal echt lang ausgespielt. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum diese Szene im Wald lang, mit seiner Schwester nochmal da drin ist, wo sie da einfach nur von einem Ballspiel wegrennen, um sich dann halt in den Armen liegend unter so einem Baum niederzulassen. So. Oder halt auch, wenn er sie da quasi durch diese Halle trägt und dann fallen lässt, so habe ich auch gedacht, oh ey, come on, ob wir jetzt das gesehen haben oder nicht, macht die Trauer jetzt auch nicht glaubwürdiger.
Ja, ja, das Ding muss nicht so langsam fehlen, auf keinen Fall, aber das gehört irgendwie dazu. Irgendwie macht, es muss diese, wenn man die ganze die Hintergründe weiß, die Geschichte dazu, irgendwie, ja, dann muss das so lang sein. Ja. Das fühlt sich nicht so episch, bescheuert, monströs, unnötig an. Das gehört schon ein bisschen dazu.
Ja. Ja. Deswegen, also von uns auf jeden Fall eine Kinoempfehlung oder halt spätestens als Mediabook kommt er ja, glaube ich, jetzt auch noch raus. Und damit wären wir, glaube ich, dann auch am Ende für diese heutige Folge. Wir danken euch sehr herzlich fürs Zuhören. Wünschen euch viel Spaß, entweder mit dem einen oder dem anderen Film. Obwohl Spaß vielleicht nicht unbedingt das Richtige.
Ja, wir haben ja alle drei auf unterschiedliche Arten und Weisen empfohlen heute. Das ist doch mal schön.
Ja, also ich fand auch mal wieder ein sehr kurioses Programm.
Ja. Wir haben vorab diskutiert, ob wir noch über Skippy, das Zombie-Känguru reden. Rippy, Entschuldigung. Ja. Wir haben es rausgelassen, damit wir nur gute Filme da haben. Extra für euch.
Ja. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt auf allen Plattformen, auf denen das möglich ist. Und wenn ihr natürlich auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Und vielleicht kommen wir auch nochmal zurück zu Caligula mit ein paar mehr Inside-Informationen. Aber das muss ich erstmal zeigen. Ja, vielen Dank und tschüss.
Wartet auf den Schröckert. Tschüss.
Ja, Abe.
Tschüss.